In der Verantwortung für die Zukunft unseres Landes habe ich der Regierungserklärung ein doppeltes Motto vorangestellt. Es beschreibt, worum es heute geht: Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung. Wir müssen den Mut aufbringen, für den Frieden zu kämpfen, solange noch ein Funken Hoffnung besteht, dass der Krieg vermieden werden kann. Und wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen.
Thema der heutigen Sendung soll also sein Sozialstaat, der Umbau des Sozialstaats. Dazu hat der Kanzler ja eine Rede gehalten. Am 14. März hat er eine grundsätzliche Regierungserklärung zu dem Thema abgegeben. Und ich denke, wir sollten uns erstmal den ersten Satz aus dieser Regierungserklärung anhören. Ja, im ersten Teil seiner Regierungserklärung geht er auf den Krieg ein. Das ist noch vor dem Tag, als die Amis tatsächlich einmarschiert sind.
Ja, das war halt während dieser allseits erwarteten großen Rede am 14. März. Die hat er unter dieses Doppelmotto gestellt, unser Kanzler: Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung. Über den Mut zur Veränderung, damit meint er also die soziale Seite seines künftigen Regierungsprogramms, werden wir heute hauptseitig reden. Den Mut zum Frieden, dieses Stichwort will ich jetzt gerade nochmal aufgreifen, um anhand der Tatsache, dass der Irakkrieg nun da ist und seit ungefähr 3 Wochen sich austobt, ein paar Klarstellungen zum Thema Krieg loszuwerden. Es soll ja Leute gegeben haben in der Friedensbewegung, die haben immer noch gehofft, dass der Krieg vermeidbar wäre. Und als die USA und Großbritannien ihn dann eröffnet haben, da waren diese Leute ihren eigenen Aussagen nach furchtbar enttäuscht. Tja, nun kann man diese Enttäuschung, diese subjektive Haltung zu einem tatsächlichen Ereignis erstmal menschlich verständlich finden. Wir empfehlen aber bei dieser subjektiven Haltung, ich bin enttäuscht über den Krieg, gerade nicht stehen zu bleiben, sondern den Umstand, dass der Krieg jetzt da ist, dass man ihn nicht hat verhindern können, dass man ihn weiterhin nicht verhindern kann, diesen Umstand herzunehmen, um sich noch einmal Rechenschaft zu geben über das, was dieser Krieg jenseits der eigenen subjektiven Befindlichkeit einem klar machen kann, über die Zwecke und Interessen, die auf unserem schönen Globus im Zeitalter der Globalisierung das Sagen haben. In dem Sinne möchte ich den Leuten, die enttäuscht waren, dass der Krieg nicht zu verhindern war, also so etwas anempfehlen wie: Vielleicht sollten Sie den Umstand, dass er jetzt da ist, auch mal dazu nützen, sich enttäuschen zu lassen. Ent-täuschen zu lassen. Sich vielleicht mal darüber klar zu werden, ob nicht auch gewisse eigene Illusionen damit im Spiele gewesen sind. Also, ich will in Kürze mal darauf hinweisen, was für meine Begriffe aus diesem Krieg, wie er zustande gekommen ist, wie er gemacht wird und dass die USA ihn haben wollten und jetzt durchführen, was daraus zu schlussfolgern ist. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, der Genosse Mao Zedong, dem wird zugeschrieben das Diktum in unseren heutigen modernen Zeiten des Imperialismus, wie der sich noch ausgedrückt hat: Da kommt die Macht aus den Gewehrläufen.
Hat heute die Frage Frankfurter Rundschau sogar noch zitiert, genau wörtlich, um zu sagen, das passt zu diesem Krieg.
Ja.
Aber wahrscheinlich nicht in deiner Art und Weise der Auflösung.
Ja, ich werde die Rundschau hernach noch studieren, da bin ich mal gespannt, wie inwieweit wir uns da decken, die Rundschau und ich. Mein Hinweis soll in folgende Richtung gehen. Die mächtigste Demokratie dieser Welt mit dem System namens Marktwirtschaft. Marktwirtschaft und Demokratie, Marke Amerika. Nummer eins in dieser Welt. In dem Falle zusammen mit einer ambitionierten Mittelmacht namens Großbritannien, die nach demselben System Marktwirtschaft und Demokratie gestrickt ist. Diese beiden führenden Nationen des Globus, nach deren Pfeife ohne dies schon ziemlich viel in dem globalen Machthaushalt tanzt. Diese beiden Nationen machen mit ihrem Krieg ganz unmissverständlich klar, und kein Schwein kann sich darüber jetzt noch eine Illusion machen. Sie machen klar, die nackte, brutale, systematisch vorbereitete und ausgeführte Gewalt auf höchster Stufenleiter. Der Krieg ist ein Mittel ihrer Politik und ihrer Interessen, was in ihrem Arsenal, in ihrem Inventar eh und je schon vorgesehen ist und was zu von ihnen bestimmten Zeitpunkten auch praktisch zum Einsatz kommt. Ihre Macht beruht in erster und letzter Instanz auf den Gewehrläufen. Krieg, das heißt so viel wie das absichtliche, systematisch vorbereitete Metzeln von Leuten des Feindes und das systematische, immer schon zielgerichtet vorbereitete Kaputtmachen von Sachen, von Gütern, von Reichtum. Das heißt Krieg, und das ist im Inventar einer kapitalistisch verfassten, demokratisch verfassten Weltmacht ohne weiteres mit drin. Diese Weltmacht hat den Beschluss gefasst, dass ihr das System des Saddam Hussein jetzt endgültig unerträglich ist, dass das System des Saddam Hussein nicht passt in die Weltordnung der Interessen, die die Supermacht als ihre heutige politische Tagesordnung sich gegeben hat. Die Supermacht hat beschlossen, dieser Staat ist unerträglich, dieser Staat Irak mit seinem Regime muss durch Krieg besiegt werden, damit die USA die politische Oberaufsicht, die politische Obergewalt, die politische Kontrolle erstens über die wichtige Ölregion sich zur eigenen Zufriedenheit wieder zulegt und zweitens darüber hinaus einem exemplarischen Watschenmann Saddam Hussein auch allen möglichen gewalttätigen, gewaltmäßigen Interessenten unter den Staaten, sonst auf der Welt, die passende Botschaft verabreicht: Die Macht kommt aus den Gewehrläufen, die USA setzen ihre Interessen gegen alle anderen durch, wenn es sein muss und wenn es zweckmäßig erscheint, auch und gerade mit einem Krieg.
Ganz kurz, Heinz. Würdest du sagen, dass Ausüben von Macht mittels Gewalt, nämlich mittels Krieg, dass das ein Mittel ist, das alle kapitalistischen Staaten kennen, oder ist das nur die Supermacht, die das drauf hat?
Das ist ein allgemein bekanntes, allgemein anerkanntes Mittel unter gleichgerichteten, gleichgestrickten Nationen. Man sollte sich bitteschön nicht täuschen. Das, was der Kanzler, gerade eben ist es ja zitiert worden, in diesem Fall Mut zum Frieden nennt, heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ungefähr auf derselben Wellenlänge wie Frankreich, an diesem Krieg keinen nationalen, keinen internationalen Vorteil für ihre Interessen entdecken kann. Im Gegenteil, an diesem Krieg eine Einbuße an Reichweite ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht entdeckt und deswegen zu diesem Krieg ein Nein sagt, in dem ganz präzisen Sinne eine aktive Kriegsbeteiligung aus Deutschland für diesen Krieg ist nicht zu haben. Nach der anderen Seite muss man A. erinnern an einen Jahrestag, der zufällig auch in den jetzigen Zeitraum fällt. Im März vor 4 Jahren ist der Krieg gegen das damalige Jugoslawien losgegangen und diesen Krieg hat an führender Stelle die Bundesrepublik Deutschland initiativ mit betrieben. Und die ganze moralische Wucht, die heutzutage für ein Ding namens Frieden von Regierungsseite mobilisiert wird, die ist seinerzeit bis hin zu dem Vergleich mit den KZs als Vermächtnis, weswegen Deutschland in den Jugoslawienkrieg einsteigen muss, ist seinerzeit also pro Krieg vereinnahmt worden. Aber man muss ja nicht bloß diese Reminiszenz, diese Erinnerung anbringen, sondern man kann ja auch darauf hinweisen, was manchen Friedensbewegten noch als ein Widerspruch in der Rechtsauslegung der Bundesregierung aufgefallen sein will. Ein Widerspruch ist das gar nicht, wenn die Bundesregierung ihre Sorte Nein zu diesem Krieg garniert, mit dem Hinweis darauf, sie muss der Macht der Weltmacht, der mit Krieg vorgetragenen, unterstrichenen und demonstrierten Macht der Weltmacht Rechnung tragen, indem sie die Anforderungen der Weltmacht, selbstverständlich ihre Basen in Deutschland für den Irakkrieg zu benutzen, selbstverständlich Überflugsrechte über deutsches Territorium zu beanspruchen, indem die Bundesregierung dieser Anspruchshaltung der USA entspricht, willfährt. Und das tut sie ja ganz offensichtlich nicht nur aus dem Grund, weil sie die per Krieg demonstrierte Unwidersprechlichkeit amerikanischer Gewalt nicht gegen sich haben will, sondern sie tut es auch aus dem komplementären Grund, weil gestützt auf die Macht der USA hat sich in der vorangegangenen Periode deutsches Geld und auch deutsche Waffenbeteiligung ganz gut eingehaust und hat sich daran beteiligt, an der mit Hilfe der US-Macht einen abgeschreckten Globus zur eigenen nationalen und internationalen Benutzung vorzufinden und auszubeuten. Also bitte sehr, liebe Leute, macht euch lieber klar, dass Marktwirtschaft und Demokratie überhaupt kein Gegensatz, kein Kontra zum Krieg sind, sondern offensichtlich umgekehrt, Krieg zum politischen Inventar von Marktwirtschaft und Demokratie untrennbar mit dazugehört. Lasst euch bitte in dem Sinne enttäuschen von dem Krieg, der da gerade stattfindet.
Also, und weil du es gerade angesprochen hast, vorhin auch die deutsche Bundesregierung, wer sich den Sonntag zum Beispiel mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verdirbt, der hätte an diesem Wochenende mehrere Beispiele finden können. Ein Riesenartikel über die Bundeswehr soll nach Strucks Vorstellungen auf Rumsfeld-Niveau gebracht werden, dass wir überall eingreifen können. Die Vorsitzende der Fraktion der Grünen im Bundestag, Göring Eckardt, sagt, endlich mehr deutsche Gewalt für Einsätze weltweit. Und der Leitartikler Thomas Schmidt wie immer vorneweg mit Imperialismus, aber was sonst? Also in der Hinsicht in Deutschland überhaupt kein Mangel an gleichgearteten und gleichgerichteten Gewaltbedarf nach dem Motto, wir als ein marktwirtschaftlich kapitalistisch verfasster Staat kennen selbstverständlich weltweite Interessen, die mit Gewalt und Krieg durchgesetzt werden müssen. Ordnung nennt man das eben, Ordnung schaffen, nur eben in diesem Krieg, nicht mit den Amerikanern. Hoffentlich werden wir, um mal dieses Thema dann abzuschließen, hoffentlich, so sagen ja heutzutage alle, können wir unsere Macht einsetzen, um möglichst großen Einfluss, worauf? Auf die Neuordnung des Nahen Ostens zu nehmen.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin. Ihr hört Radio X, 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mit mir im Studio heute Andreas Locke, freier Publizist, und Heinz Scholler, Mitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Er ist in der Redaktion und das Thema der heutigen Sendung wird sein, der Sozialstaat, sein Umbau und damit die Verwaltung der Armut. Wir haben dazu ein bisschen Material gesammelt, und zwar die grundsätzliche Regierungserklärung des Kanzlers Gerhard Schröder am Freitag, den 14. April. Da hat er nämlich im Bundestag Folgendes gesagt.
In der Verantwortung für die Zukunft unseres Landes habe ich der Regierungserklärung ein doppeltes Motto vorangestellt. Es beschreibt, worum es heute geht. Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung. Wir müssen den Mut aufbringen, für den Frieden zu kämpfen, solange noch ein Funken Hoffnung besteht, dass der Krieg vermieden werden kann. Und wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen.
Mut zur Veränderung, das ist die Überschrift, unter die der Kanzler seine Rede stellt. Was meint er damit? Wer braucht denn da welchen Mut, wofür?
Ja, ich glaube, das mit dem Mut verteilt sich wie immer. Also wenn jemand sagt, wir brauchen Mut, sind für unterschiedliche Leute unterschiedliche Warnlämpchen, glaube ich, anzuschalten. Wenn ein Kanzler sich auffordert, Mut zu haben, meistens in der Verbindung Mut zu hartem Durchgreifen, zu unpopulären Maßnahmen, dann gibt er damit an und gibt er damit kund, dass Dinge, die den Leuten gar nicht gut tun, anstehen. Und ihnen selber, denen gibt er quasi so einen Tipp: Leute, seid doch mutig, richtig mutig, so als ob es ihnen, so ähnlich wie das Hinaufsteigen aufs 10-Meter-Brett und dann hinunterzuspringen, so einfach mal einen kleinen Schubs und dann ist es ganz nett, als ob es so angestrebt wäre, ist es gerade umgekehrt. Er überlässt ihnen gar nichts. Den Mut, den sie aufbringen müssen, ich glaube, der besteht weniger in etwas Aktivem, sondern mehr darin, jedenfalls bei den einfachen Leuten darin zu ertragen, was er ihnen ankündigt.
Der Kanzler hat vor, das hat er auch gesagt, Deutschland wieder an die Spitze, an die wirtschaftliche Spitze und die Spitze der sozialen Entwicklung in Europa zu bringen. Offensichtlich, das erste Schluss, den ich daraus ziehe, da fehlt ihm was. Ihm fehlt nämlich genau Deutschland an dieser Spitze. Er sieht es gerade da mal nicht. Und da will er das wieder hinbringen. Kannst du was dazu sagen?
Ja, du bemerkst unmittelbar, wenn so eine Rede gehalten wird, dass es um eine Konkurrenzangelegenheiten der Nationen geht und dass die Ankündigung unpopulärer und tiefer Einschnitte in das Soziale gleich gepaart ist mit der Frage, und wem nützt das? Na, euch nicht, ist schon klar, liebe Leute. Aber ihr müsst doch sehen, Deutschland muss an die Spitze. Deutschland muss Number One sein. Deutschland muss ganz nach oben. Das geht auf eure Kosten, aber zugunsten eines nationalen Erfolgs, der offensichtlich recht unabhängig davon ist, wie es den Einzelnen so geht.
Jetzt hat der Kanzler ja auch gleich etwas ausgemacht, was Deutschland daran hindert, an diese Spitze zu kommen. Und das hat er in der Rede dann auch benannt.
Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Arbeitnehmer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen. Investitionen und Ausgaben für den Konsum sind drastisch zurückgegangen. Übrigens, meine Damen und Herren, nicht zuletzt seit an den Börsen allein in Deutschland während der vergangenen 3 Jahre rund 700 Milliarden Euro buchstäblich vernichtet worden sind. In dieser Situation muss die Politik handeln, um Vertrauen wiederherzustellen. Wir müssen die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessern.
Ja, das ist auch ein wunderschönes Zitat, weil da wird ja gleich darauf hingewiesen, in welcher Situation befindet sich Deutschland, und da möchte ich schon eine grundsätzliche Bemerkung zu machen. Er sagt ja, in den letzten 3 Jahren 700 Milliarden Euro sind buchstäblich vernichtet worden, Krise. Eins ist also der Ausgangspunkt dieser ganzen Debatte jetzt. Einerseits Globalisierung, was wir eben hatten. Deutschland muss Nummer 1 werden. Wir sind in einer internationalen Konkurrenz zur Benutzung der Welt. Dafür brauchen wir auch das Militär. Zweitens, zurzeit gibt es eine Krise. Und was heißt das? Das Geschäft der Unternehmer läuft nicht mehr. Damit ist eine Abhängigkeit angesprochen, wenn gesagt wird, die ganze Republik muss dafür gerade stehen. Eine Abhängigkeit, alle, auch die, die gar keine Unternehmer sind, sind in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Krise fällt mir immer ein, und das möchte ich mal als grundsätzliche Bemerkung auch zu bedenken geben, es ist ein absurdes Phänomen. Es gibt zu viel Reichtum, der in Aktien gesteckt wurde. Zu viel Ansprüche auf große Gewinne, die aus Aktien zu kommen hätten. Es gibt dann Überkapazitäten in Deutschland. Man hört immer, die Autoindustrie und andere Industrien jetzt in der Krise, Überkapazitäten. Das heißt, wo sind wir? Zu viel nützliche Mittel zum Produzieren von nützlichen Dingen. Dann hört man von der Not der Kaufleute. Sie haben volle Regale und Kühltruhen. Sie haben zu viel Konsumgüter. Und Deutschland ist in der Krise, weil es gäbe zu wenig Leute, die kaufkräftig den Kaufleuten ein gutes Geschäft bescheren. Und dann hört man auch, es gibt auch noch zu viele Menschen, richtig Überflüssige, Arbeitslose. Warum? Sie werden für das Wachstum des Gewinns nicht mehr gebraucht und verlieren damit ihren Lebensunterhalt. Ich will darauf aufmerksam machen, das ist absurd. Das ist gemein, es ist in gewisser Weise barbarisch. In unserer freien Marktwirtschaft im Kapitalismus, so darf man ja heute wieder sagen, im Kapitalismus entsteht eine Not, und die Not vermehrt sich, nicht weil es an etwas mangelt, sondern weil es zu viel Reichtum in Form von Kapital gibt. Und das ist absurd. Frühere Gesellschaften, braucht man ja bloß mal zu überlegen, frühere Gesellschaften hatten vielleicht mangelnde Produktivität, Missernten und so weiter. Dann gab es Not. Hierzulande wird darauf verwiesen, der ganze Staat, das ganze Gemeinwesen, all das befindet sich in Not, weil es zu viel von allem gibt. Und das Einzige, was zu wenig ist, das sind Wachstumsgelegenheiten für Unternehmereinkommen. Für Kapital. Es gibt sogar den Zusammenhang, weil es an allen zu viel gibt, weil Unternehmer, kann man auch so sagen, weil Unternehmer zu viel gute Geschäfte gemacht haben, haben sie jetzt einen Mangel an Anlagemöglichkeiten und Wachstumsgelegenheiten für ihr Kapital.
Kannst du diesen Aspekt nochmal genauer erklären? Weil Unternehmer zu viel gutes Geschäft gemacht haben, mangelt es ihnen jetzt an Anlagemöglichkeiten. Wie hat sich das ein normaler Mensch vorzustellen, der über die Wirtschaft relativ wenig weiß?
Ja, gut, dass du nochmal nachfragst. Es ist so, es ist ja nicht die Tatsache, dass Unternehmer in den letzten Jahren nicht mit billigen Löhnen gute Geschäfte gemacht hätten. das ganze Kapital, das in die neuen Märkte geflossen ist, das ganze Kapital, das in neue Fabriken weltweit geflossen ist, das hat sich doch erst einmal ansammeln müssen. Sie haben doch ungeheure Fortschritte gemacht, Boom gehabt. Und aus diesem Boom heraus stellt sich dann heraus, irgendwann kommen sie sich mit Hilfe der Kredite, die sie bei den Banken und so weiter aufgenommen haben, in die Quere. Warum? Sie haben alle probiert, mit möglichst wenig Leuten möglichst viel herzustellen, möglichst viel vom Markt abzuverlangen. Und mit einmal stellen sie fest, so gut geht das Geschäft nicht weiter, wie sie sich's versprechen, wie sie es erwarten, wie sie es erwarten können. Und dann sagen sie, na dann lohnt sich die Investition nicht mehr. Ich rette mein Vermögen. Wodurch rette ich mein Vermögen? Entweder, dass ich Leute entlasse, dass ich Fabriken schließe, dass ich mein Kapital abziehe. All dies, und das ist das Phänomen, mit dem wir zu tun haben, wenn wir über Krise reden. Unternehmer haben so gute Geschäfte gemacht, dass sie dadurch die Geschäftsbedingungen für ihresgleichen jetzt allgemein etwas lediert haben. Und dann, das ist eigentlich der Effekt und das, worauf es mir ankommt, da ich kein Unternehmer bin, dann leiden doch alle in dieser Gesellschaft an den mangelnden Geschäftsaussichten unserer Herren Kapitaleigentümer. Und dass die nicht die Gelegenheit haben, ihren privaten Reichtum weiter zu vermehren, darunter sind alle betroffen.
Es gibt jetzt noch zwei Punkte, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Das ist, eine ist, das ist schon angesprochen, in der Wirtschaft, ja, da braucht man halt die Leute, die die Arbeit machen. Da sollte man immer darauf zu sprechen kommen, wie kommen die vor. Und das andere ist, der Staat stellt sich jetzt so ein bisschen hin und sagt, Deutschland muss nach vorne kommen. Welche Rolle spielt denn da die Wirtschaft bzw. die Macht, die er sich hat? Zu dem ersten Teil möchte ich gerne nochmal den Kanzler selbst zu Wort kommen lassen.
Wir werden sowohl unsere Verantwortung als auch unsere mitgestaltende Rolle in einer multipolaren Weltordnung des Friedens und des Rechts aber dann und nur dann umfassend wahrnehmen können, wenn wir das auf der Basis eines starken und eines geeinten Europas tun. Es geht um die Rolle Europas in der internationalen Politik, aber es geht auch um die Unabhängigkeit unserer Entscheidungen in der Welt von morgen. Beides, meine Damen und Herren, und das ist auch Gegenstand dieser Debatte, beides werden wir nur erhalten können, wenn wir wirtschafts- und sozialpolitisch beweglicher, solidarischer werden in Deutschland als das größte Land in Europa, was die Wirtschaftskraft angeht und damit natürlich auch in Europa.
Ja, wenn der Kanzler also die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern möchte, dann denkt er eben auch daran, sich selbst, das sein Deutschland wirtschafts- und sozialpolitisch beweglicher zu machen. Und das entnehme ich jetzt einer Rede mal, das will er haben, um mehr Verantwortung in der Welt übernehmen zu können.
Verantwortung in der Welt, man muss geradezu sagen, Verantwortung ist ja immer das Wort für, wir müssen eine Machtausübung weltweit auch hinkriegen, sowohl mit wirtschaftlichen als auch anderen Mitteln. Und der Hinweis, Deutschland muss wirtschaftlich und sozialpolitisch beweglicher werden, klingt ja für gewöhnliche Leute wie eine Drohung. Muss es ja auch. Wenn Deutschland sozialpolitisch beweglicher wird, dann heißt das, Deutschland will mit Hilfe der sozialpolitischen Einschnitte, der direkten Verarmung der Leute, ein Mittel schaffen, um wirtschaftlich wie machtmäßig seinen Einfluss auf der Welt zu vergrößern. Darüber redet dieser Mann ganz unbefangen. Und das nennt er Solidarität. Das ist ein wunderschöner Beleg dafür, dass wenn Politiker von Solidarität und Einheit reden, sie etwas zusammenschließen. Auf der einen Seite machen sie die ganze Gesellschaft davon abhängig, dass Gewinne zustande kommen, sich steigern, größer werden. Und die Teilhabe, die die Leute daran haben, ist nicht etwa die, dass sie bei größeren Erfolgen Deutschlands auf dem Globus mit einmal reich und glücklich werden. Von Arbeit ist auch noch keiner wirklich reich geworden, außer die, die für sich arbeiten lassen, sondern man ist umgekehrt davon betroffen, negativ. Es wird darauf verwiesen, Leute, ihr müsst doch für Deutschland einstehen, weil wir als Regierung, wir als Staat haben in unserer ganzen Wirtschaftsverfassung dafür gesorgt, dass alles, was zustande kommt, nur dann zustande kommt, selbst bis hin zum Arbeiten und Erarbeiten von nützlichen Gegenständen. Nur dann, wenn Gewinne damit gemacht werden. Und davon mache ich euch abhängig, davon habe ich den ganzen Staat so eingerichtet, auch abhängig gemacht. Und ja, dann sagt der Staat, ich will vom Wirtschaftswachstum des Kapitals leben. Und dem hat der Rest der Gesellschaft zuzuarbeiten, ob er will oder nicht. Und wenn die Obrigkeit das in unserem Land so haben will, dann fehlen ihr in der Krise manchmal die Einnahmen, Mittel und Wirksamkeiten, die sie gerne hätten.
Jetzt wollen wir doch mal ganz kurz nochmal darauf zu sprechen kommen, wie die Leute da vorkommen. Du hast eben gesagt, der Kanzler bzw. die Regierung macht alle davon abhängig, dass Gewinne fließen. Er sagt gleichzeitig, das hat er eingangs in der Rede gesagt, er sagt sowas wie, die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für Arbeitnehmer, also für Unternehmer, zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden sind.
Ja, er beruft sich darauf. Das ist was ganz Perfides. Er beruft sich darauf, guckt mal, liebe Leute, ihr habt auf eurem Lohnzettel 20% Abzüge für Sozialkassen. Und das ist doch eine ungeheure Belastung. Ich für meinen Teil möchte mal jedem zu bedenken geben, wenn man genügend verdient, wenn einfach die Löhne viel höher wären, dann hätte man doch bei einem Abzug von 500 Euro nun wirklich nicht das Problem zu sagen, ja, da hat er aber recht, das kann ich mir wirklich nicht mehr leisten. Doch nur deshalb, weil die Unternehmer und der Staat mit seinen Soziallasten alles verringert, was die Leute noch an Netto haben. Und das doch auch das Beste und der beste Weg zur Steigerung der Gewinne in Deutschland sein soll. Nur deshalb kann er sich doch auf die Arbeitnehmer berufen und sagen, also für die ist das eine Belastung. Und er wird ja eigentlich sehr geständig. Er sagt ja auch gleich, die Arbeitnehmer, das ist doch eine Belastung. Aber was ist das Eigentliche? Das Eigentliche heißt es doch, es ist für die Arbeitgeberseite ein Hindernis. Es ist einfach für ihre Beschäftigungsförderung ein Hindernis, weil die Unternehmer schaffen nur dann Arbeitsplätze, wenn sie die Gewinne damit machen können, die sie erwarten. Sehr große Gewinne mit möglichst gering bezahlten Leuten, aus denen sie möglichst viel rausholen. Und da sagt der Kanzler, muss man sie nicht unterstützen? Muss man doch wohl.
Ja, bis dahin kann man ja bereits eine kleine Zwischenbilanz ziehen über das, was der Kanzler uns sagen will. Und was er der Nation sagen will, in dieser seiner berühmten, von aller Welt so heiß erwarteten Rede vom 14. März. Er sagte, seiner Regierungserklärung stellt er das doppelte Motto voran, es gehe um Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung. Wobei mit Mut zur Veränderung die innenpolitische, die soziale, die den Lohn und die Wirtschaftspolitik betreffende Seite gemeint ist. Naja, der Kanzler selber tut uns den Gefallen und teilt mit, er kennt gewissermaßen eine Verbindung zwischen der außenpolitischen Macht und Entfaltung von außenpolitischer Macht seitens der Bundesrepublik Deutschland, außenpolitisch, außenwirtschaftlich und so weiter, einerseits und andererseits der inneren, der sozialen Lage, der Lage im inneren Kräfteverhältnis, im inneren Konkurrenzverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Also der Kanzler selber gibt hier die sachdienliche Auskunft. Es gibt doch einen Übergang zwischen einerseits außenpolitischen Potenzen der Nation bis hin zu Krieg und Frieden und andererseits, was die Marktwirtschaft im Inneren der Nation an Wachstum, an Erträgen hergibt, an denen sich der Staat dann auch beteiligen kann. Und diese letztere Rubrik, Wachstum und Erträge, die im Inneren erzeugt werden, wird hier von Seiten des Kanzlers ganz klipp und klar vereinnahmt als Mittel, gewissermaßen als Waffe, um die außenpolitischen Belange, die außenpolitische Konkurrenz, die Deutschland seinesgleichen machen will, auf bessere, auf wuchtigere Füße zu stellen. Also bitte sehr, soll man halt unseren Kanzler auch mal nach der Seite hin ernst nehmen, dass er hier ziemlich klar und deutlich zu Protokoll gibt, die innere, soziale, wirtschaftliche, wirtschaftspolitische Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland ist Mittel, Basis, Hebel, um die äußere Konkurrenz Deutschlands bis hin zu Fragen von Krieg und Frieden voranzubringen. Und auch da verrate ich ja kein Geheimnis, diese innere Verfasstheit von Sozialpolitik, von Wirtschaftspolitik, von Lohnfragen, von Einkommensfragen, von Wachstumsfragen, diese innere Verfasstheit kennt laut Kanzler ein Heilmittel gegen die momentane Wachstumsschwäche. Und dieses Heilmittel ist in allen möglichen Variationen eine Schlechterstellung der lohnabhängigen Menschheit. Die hässlichen Lohnnebenkosten waren hier schon genannt worden von Seiten des Kanzlers und von unserer Seite kommentiert worden. Also sollte man sich doch die Schönheit dieses Zusammenschlusses nochmal vor Augen führen. Die deutsche Wirtschaft, was die an Wachstum und an Erträgen hergibt, ist Basis, Grundlage und Mittel für das, was Deutschland bei der Konkurrenz mit seinesgleichen nach außen hin vermag oder nicht vermag. Und zweitens, was die deutsche Wirtschaft an Erträgen hinkriegt, an Wachstum hinkriegt, das fußt nach Auskunft des sozialdemokratischen Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland auf der materiellen Schlechterstellung des größten Teiles der Einwohner von Deutschland, halt dieser Abteilung Menschheit, die von dem Verkauf ihrer eigenen Arbeitskraft leben muss, weil sie kein anderes Eigentum hat. Sollte man sich ruhig mal merken, in den Kalender eintragen und dort dick und rot anstreichen. Das ist die sachdienliche Auskunft des höchsten Verwalters dieses Systems über sich selber. Und noch eine letzte Bemerkung. Auch das finde ich durchaus bemerkenswert und notierenswert. In dieser Rede gibt sich der Kanzler große Mühe, die zwei Hauptaufgaben seiner Nation zu benennen und die Verfahrensweisen und die Handlungsrezepte dieser Nation in Bezug auf diese beiden Punkte festzuklopfen. Die außenpolitische Hauptaufgabe, die er hier so vornehm und höflich mit Mut zum Frieden umschreibt, also die Aufgabe, Deutschland in einer Lage, wo weltpolitisch mit Krieg operiert wird gut dastehen zu lassen. Wenn es geht, besser dastehen zu lassen. Mindestens nicht schlechter dastehen zu lassen als bisher im internationalen Kräfteverhältnis. Das ist die eine Hauptaufgabe, die der Kanzler der Nation verordnet. Die andere Hauptaufgabe ist innenpolitischer, genauer sozial- und wirtschaftspolitischer Natur. Und der Kanzler legt großen Wert darauf, gewissermaßen diese beiden Zentralaufgaben der Nation, worin die Nation sozusagen sich bewähren muss, ihre Reifeprüfung ablegen muss. Diese beiden Affären, außenpolitisch Krieg und Frieden, innenpolitisch Aufräumen an der Sozialfront, Schlechterstellung der Leute, die vom Lohn leben. Diese beiden Abteilungen gewissermaßen gleichberechtigt hinzustellen, als darum geht es in der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn des neuen Jahrtausends. Das sind die Maßstäbe, an denen diese Nation praktisch gemessen wird und sich praktisch messen lassen will. Wenn man das mal beherzigt, dann lässt der Kanzler eigentlich keinen Raum für Illusionen. Und ich möchte den Menschen von der Friedensbewegung auch dies nochmal zu bedenken geben. Menschen von der Friedensbewegung, die jetzt eine gewisse Begeisterung nicht verhehlen wollen, dass der Kanzler von Deutschland in der Auseinandersetzung um den Irakkrieg für Frieden stehen soll. Ganz davon abgesehen, dass ich das für eine ziemlich fahrlässige Vertrauensseligkeit erachte, den Kurs der deutschen Bundesregierung in Kriegsfragen als mit dem moralisch hochwertigen Etikett Frieden zu versehen. Ganz davon abgesehen, selbst wenn da etwas dran sein sollte, dann ist es immer noch so, dass ein Mensch, der dem deutschen Kanzler gewogen ist, weil der für Frieden steht, dass der auf der anderen Seite ganz unbesehen die innenpolitische Leitlinie des Kanzlers mit eingekauft hat, wenn er für Schröder ist. Also ein Mensch, der sich für den Friedenskanzler Schröder begeistert, der hat damit ganz automatisch laut Auskunft des Kanzlers auch die Abteilung mit eingekauft. Der Kanzler steht innen sozialpolitisch für Verarmung, für Verelendung. Bitte sehr, Leute, macht diese Abstraktion, dieses Absehen von, bitteschön nicht mit. Schon bei Krieg und Frieden empfiehlt es sich, ein bisschen näher hinzusehen. Aber ganz verfehlt ist die Denkweise, wenn unser Kanzler für den Frieden steht, dann muss das ein guter Mann sein, dann ist das alles überragend, dann deckt das alles andere zu, dann braucht es uns nicht weiter zu kümmern, wenn derselbe Kanzler nach innen für Verarmung und Verelendung steht. Nein, so nicht.
Peter Decker hat in seinem Buch Das Proletariat mal genau angesprochen und beschrieben, wieso das auch sachgerecht ist in einer Welt, in der es um Profit geht. Er hat nämlich mal die Lohnarbeit beschrieben als den negativen Faktor der Wirtschaft.
Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat es da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Das hatte einen Grund, einen guten Grund, nämlich der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den Betriebserfolg. Und der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher, die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen. Dass dem so ist, ist der Grund, warum es eben früher mal ein Proletariat gegeben hat, das sich nicht ernähren konnte, das sich, jedenfalls in seiner Gesamtheit, tatsächlich nicht über Wasser halten konnte. Und es hat seinen Grund erstens in der Niedrigkeit der Löhne, was ich gerade schon angesprochen habe. Zweitens in der Länge des Arbeitstags. Menschen sind in wenigen Jahren vernutzt gewesen. Und es hat drittens den Grund darin, dass der Lohn nicht für den Lebensunterhalt bezahlt wird, für den der Lohnarbeiter die Arbeit verrichtet. Er braucht Lohn, um davon zu leben. Aber bezahlt wird der Lohn nach einem völlig anderen Kriterium, als danach, ob der Mensch davon leben kann. Bezahlt wird er nach dem Gesichtspunkt, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann und zu welchem möglichst niedrigen Preis man die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt. Nimmt es zu, entfällt die Freizeit. Dann wird 40 Stunden und länger gearbeitet, im anderen Fall findet Kurzarbeit statt und die Leute können gar nichts verdienen. Das Kriterium der Lohnzahlung, wie gesagt, ist rücksichtslos gegen den Zweck Lebensunterhalt, für den, der die Arbeit macht, seinen Lohn braucht. Und die Rücksichtslosigkeit, die schlägt sich darin nieder, dass die arbeitende Klasse, so wie sie im Manchester-Kapitalismus dagestanden ist und so wie sie auch heute noch rein ökonomisch gesehen dasteht, sich allen Ernstes durch ihre Arbeit nicht reproduzieren kann.
Jetzt haben wir ja heute keinen Manchester-Kapitalismus mehr. Das hat sich ja geändert. Dafür gibt es ja den Sozialstaat, den auch Deutschland eingeführt und eingerichtet hat. Wie funktioniert denn der?
Ja, du hast ein akustisches Zitat von Peter Decker aus dem Buch Das Proletariat, das er, glaube ich, mit Konrad Hecker herausgegeben und geschrieben hat, erwähnt. Da ist meines Wissens überhaupt in bester Art und Weise das alles dargelegt, aber in der gebotenen Kürze und um es auch in unsere Diskussion einzuordnen. Selbstverständlich, Leute, die arbeiten gehen müssen für andere, die sind, so redet ja auch unser Kanzler, die sind einfach abhängig. Und zwar abhängig gemacht. Abhängig gemacht davon, dass Unternehmer es für lohnend befinden, ihr Vermögen zu vergrößern. Sonst können sie sich ihren Lebensunterhalt gar nicht verdienen. Der Sozialstaat nach dieser ganz allgemeinen Seite, den verwaltet Deutschland und die anderen etwas moderneren, erfolgreicheren kapitalistischen Staaten schon lange nach der Art, die Gesamtheit der Leute, die sich nützlich machen können und sollten, also alle die, die dem Unternehmertum zuarbeiten sollen, die sind so zu erhalten von eigenen, aus ihren Lohnzahlungen abzuführenden Beiträgen, dass sie auch dauerhaft da sind, dass sie auch dauerhaft sich erhalten, dass sie auch dauerhaft zur Verfügung stehen. Und jetzt sehen wir ja gerade mal eine Wende. Da sind wir ja auch jetzt in den letzten...
Ja, ganz kurz unterbrechen. Das Erste, was du sagst, ist also, es geht darum, die Leute nützlich am Leben zu erhalten. Am Leben zu erhalten, also nützlich zu machen für den Dienst am fremden Eigentum. Das ist die Eigenschaft.
Das ist offensichtlich der Beruf. Manch einer möchte sich heute gar nicht so begreifen. Manch einer sagt, ich arbeite für mich. Er braucht aber nur zu überlegen, ob ich arbeite für mich überhaupt geht, wenn nicht irgendein Unternehmer sagt, du arbeitest in Wirklichkeit für mich. Und nur dann, wenn das Gewinn bringt, kannst du überhaupt arbeiten.
Zweiter Punkt ist, du hast eben gesagt, ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut, dass die Klasse sich da selbst unterhält. Also die Frage ist doch eigentlich die, welches Geld wird da von wem wohin gezahlt?
Es ist so, ein Unternehmer kalkuliert. Er kalkuliert, so und so viel darf mich die Arbeit kosten. Damit schlägt sich auch mit dem Begriff der Lohnnebenkosten der Kanzler herum, wenn er sagt, ja, es muss sich lohnen für Unternehmer. Zu der Summe, die er Gehalt oder Lohn oder wie auch immer nennt, rechnet er alle Lohnnebenkosten hinzu und das ist das, was er für Arbeit bezahlt. Jetzt ist es völlig unabhängig davon, das sind eben die Personalkosten, die er so hat und die er kalkuliert und die er in seine Preise einkalkuliert und mit denen er Gewinn machen will. Und es ist völlig unerheblich, ob wie in Deutschland gesagt wird, von diesen Personalkosten würde er hälftig oder sonst wie selber etwas zahlen, also Lohnnebenkosten, aus dem, was er für Personal bezahlt, eignet sich der Staat einen Teil an, nicht nur für Steuern, sondern aus dem bezahlten Gehalt, Lohn, aus diesen Personalkosten wird ein Fonds gebildet, der dann all das speisen muss, was heutzutage als Rentenkasse, Krankenkasse, aber auch als Arbeitslosenversicherung und so weiter gilt. Und so bezahlen die Leute untereinander, bei denen es nur darauf ankommt, dass sie sich für Gewinn arbeitend einsetzen. So bezahlen sie aus dem, was ein Unternehmer für sie ausgeben will, gleich mit, dass sie all die, die ein Unternehmer gerade nicht benutzen kann und will, dass die irgendwie auch noch halbwegs bei Kräften gehalten und irgendwie durchgefüttert werden. Wie das aufkommt, das hätte ich eigentlich ganz gern an der Schröder-Rede gemacht.
Kommen wir gleich nochmal dazu. Ich habe nochmal eine Frage davor, zum Allgemeinen. Sowas wie eine soziale Hängematte, das Ausnützen des Staates durch den Bürger in Form von Abkassieren der Sozialleistungen. Geht das tatsächlich? Gibt es das wirklich? Kann man das machen?
Ach, manch einer kommt sich ja ganz schlau vor. Manch einer denkt ja wirklich, er kriegt was, boah, ohne gearbeitet zu haben, zur Zeit. So einer muss immer vergessen, erstens, dass das, was da abgeführt wird, von ihm und seinesgleichen eingezahlt wurde. Dass also die Leute untereinander dafür gerade zu stehen haben, staatlich kommandiert, dass sie einander erhalten. Und von daher ist es auch so dumm, wenn sich jemand auf den Standpunkt stellt, er könnte da etwas ausnutzen. Denn jede Zahlung ist eine Zwangszahlung und jede Auszahlung macht überhaupt nicht Schluss damit, dass man Existenzangst haben muss, wenn man gerade als jemand, der für andere Leute arbeiten muss, auf der Welt rumläuft. Denn die Existenzangst, verliere ich meinen Job, kriege ich einen neuen, das ist doch in den Auszahlungsbedingungen schon immer mit drin. In jeder Art und Weise, wie man überhaupt an Arbeitslosengeld oder etwas anderes herankommt, ist doch drin, ich, der Staat, der diese Kassen verwalte, habe dich, der du als Arbeitnehmer hier existierst, zu großen Teilen deines Lebensunterhalts in der Hand. Und da mache ich etwas draus und eines fällt nie weg. Ich halte dich im Zustand der nützlichen Abhängigkeit von der anderen Seite. Anders gibt es euch gar nicht, euch Arbeitnehmer, als in der Art und Weise, dass ihr nützlich zu sein habt. Ob ihr es nun gerade seid oder nicht, ist egal. Ihr müsst euch als diejenigen begreifen, aufführen, praktisch betätigen, die für andere Leute das Wirtschaftswachstum, und das fällt für die ja nützlicherweise mit ihrem Kapitaleinkommen zusammen, zu erwirtschaften haben.
Bloß die kleine Ergänzung noch, die kann ich mir jetzt nicht verkneifen. In Hinsicht auf die Leute, die angeblich welche kennen wollen, die sich in der sozialen Hängematte bequem gemacht haben, da empfehle ich immer folgenden Tipp. Sagt zu diesen Leuten, wollt ihr denn im Ernst tauschen mit dem Hängematteninhaber? Wollt ihr denn im Ernst tauschen? Naja, und dann wollen wir mal sehen, was diese Menschen mit der üblen Nachrede auf die sozialen Hängematteninsassen sich da noch einfallen lassen. Wollen sie denn wirklich tauschen mit dem Armutsniveau dieser Leute? Wollen sie denn wirklich tauschen, wenn sie es selber schon irgendwie besser getroffen haben, damit, dass solche Leute andauernd unter Aufsicht und Knute des Arbeitsamtes stehen? Wollen sie wirklich tauschen mit solchen Leuten, die, da kommen wir jetzt gleich drauf anhand der Schröder-Rede, noch viel besser, noch viel schlechter gestellt werden sollen, als es bis jetzt sowieso schon passiert ist? Wollen sie denn wirklich tauschen mit Leuten, die auf dem untersten Niveau der Armut angesiedelt sind. Bitte sehr, wenn Sie wollen, nur zu.
Und vor allen Dingen diejenigen, die die Leitartikel schreiben und sagen, zu viel Speck angesetzt, Deutschen geht es noch zu gut, sind in der Regel nicht Leute, die überhaupt mit jemandem tauschen wollten, der von einem normalen Einkommen überhaupt leben muss.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin. Ihr hört Radio X 101,4 MHz auf der Antenne 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich, mit mir im Studio heute Andreas Locke und Heinz Scholler. Und wir unterhalten uns über den Umbau des Sozialstaates, über die Verwaltung der Armut. Wir haben eben darüber gesprochen, wie der Sozialstaat funktioniert, worum es dabei geht. Es geht dabei darum, die Leute, die den Dienst am fremden Eigentum, die daraus ihren Lohn, ihren Lebensunterhalt schöpfen, die damit also immer Kosten sind, für die diese anwenden, dass diese Leute billiger werden müssen, damit Deutschland im Inneren wie auch mit den Projekten, die es im Ausland und in der Welt vorhat, mehr Handlungsspielraum hat. Den ersten Schluss, den man daraus ziehen kann, ist natürlich die Leute müssen billiger kommen. Und genau das hat der Kanzler tatsächlich auch angekündigt.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Wir werden eine gewaltige gemeinsame Anstrengung unternehmen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Aber ich bin sicher, wir werden es erreichen.
Eine gewaltige Anstrengung werden wir
gemeinsam, ja.
Gemeinsam. Wie gemeinsam ist die denn?
Das ist immer schön. Gemeinsame Anstrengung, da sitzt man dann gleich mit allen in einem Boot und diese Vorstellung hat leider ja immer nur einen Haken. Diejenigen, die hier als Unternehmer gefordert sind, müssen was machen? Was fordert der Kanzler von ihnen? Macht wieder Gewinne. Das fällt aufs Erfreulichste mit ihrem Eigeninteresse an Gewinnen zusammen. Sie machen es aber natürlich nur dann, wenn ihr Unternehmertum auch wirklich etwas bringt. Die andere Seite, die der Kanzler mit "Wir schaffen euch mehr Eigenverantwortung" anspricht, der geht es ja etwas anders. Die sogenannten abhängig Beschäftigten, bei denen ist es doch eine ganz einfache Angelegenheit. Bei denen geht es nämlich so, ihr, die ihr bisher aus den Kassen, in denen ihr eingezahlt habt, etwas bekommen habt, denen werden wir etwas Neues verordnen. Nämlich kommt mit dem aus, was ihr habt, was ihr sonst noch habt. Das ist die Eigenverantwortung, an die appelliert wird. Diese Eigenverantwortung ist daher ein wunderschönes Wort für eine sehr hässliche Sache. Die Eigenverantwortung heißt nämlich, Leute, ihr seid zwar in jeder Hinsicht abhängig. Ihr seid in jeder Hinsicht abhängig von den Unternehmern. Das ganze Gemeinwesen ist davon abhängig, aber ich sorge dafür, dass es auch so bleibt. Lass mich noch mal was zu diesem Steuerzong sagen, den du dazwischen gespielt hast. Es ist ja wirklich ein bescheuertes Land, in dem man über so etwas herzlich lacht. Wenn man so behandelt wird und dann sagt, oh, hat er aber eine gute Idee gemacht, damit gehen wir zum Grand Prix, da gewinnen wir einen Preis, haha, das Volk lacht. Es ist ja mal ernst genommen eine Situation, in der die Obrigkeit, unser Staat, alle Parteien, ob nun christlich oder sozial benamst, sich auf den Standpunkt stellen, das Unternehmertum, dem geht es zurzeit nicht so gut. Dem geht es nicht gut genug. Wir haben alles in Deutschland davon abhängig gemacht, vom Leben, Arbeiten, Trachten, alles, selbst das Dasein des Staates, in seinen Steuereinnahmen, dass alles über das Unternehmertum läuft. Wenn es den Unternehmern nicht mehr recht gut geht, seid ihr alle betroffen. Und der Staat sagt auch, das ist eine seltsame Situation. Ich kann den Unternehmern keinesfalls mehr Steuern wegnehmen. Wem muss ich denn dann Steuern wegnehmen? Na, da, wo es nicht dem Wachstum wehtut. Nämlich den Leuten, die es nur zur Konsumtion einsetzen. Und in solcher Situation beruft sich der Staat darauf, er ist entsetzlich ohnmächtig. Er hat immer weniger Einnahmen. Auch aus den vielen Arbeitslosen lassen sich nicht mehr so viele Steuern und so weiter herausziehen. Unternehmer möchte er selber nicht belasten. Er möchte auch keine höheren, das ist ja immer gleich eine Frage der Maastricht-Kriterien, keine höhere Verschuldung eingehen. Es ist eine ganz seltsame Ohnmacht. Die entspringt nämlich aus der Macht des Staates, das ganze Gemeinwesen und jeden Einzelnen. Der Macht des Kapitals vollständig unterworfen zu haben. Nur das Kommando des Geldes soll in der Wirtschaft gelten. Und Kommando und Interessen derer, die mehr als genug davon haben, nur das zählt in dieser Wirtschaft. Andererseits, das kündigt ja der Kanzler an, wenn er sagt, wir werden die Leistungen des Staates kürzen. Die politische Kommandogewalt, die hat er. Und die will er auch einsetzen, und zwar nicht zu knapp, indem er einfach sagt, ich werde eure Lebensumstände anpassen. Ich werde sie passend machen zu dem, was zu den Anforderungen der Unternehmer passt. Keine Verheißungen, keine Versprechungen, nichts Positives mehr. Ohne Beschönigung. So kommt der Kanzler daher. Das soll man ihm ja auch noch hoch anrechnen. Ohne Beschönigung, offen sage ich, in unserem System gilt nur die Macht des Geldes, der Vermehrung von Geld. Und in unserem System geht Folgendes nicht. Nicht bloß die Wahrung von Lebensverhältnissen geht nicht mehr, sondern es muss Verarmung sein. Verschärfte Arbeitsbedingungen im Interesse der guten Laune der Unternehmer.
Der Kanzler hat dann ja auch ein bisschen konkreter besprochen, was er noch akzeptiert und was er nicht mehr akzeptiert.
Ich akzeptiere nicht, dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt womöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen. Und ich akzeptiere auch nicht, dass die Menschen, die gleichermaßen bereit sind zu arbeiten, Hilfen in unterschiedlicher Höhe bekommen. Ich denke, das kann nicht erfolgreiche Integration sein. Wir brauchen deshalb Zuständigkeiten und Leistungen aus einer Hand. Damit steigern wir die Chancen derer, die arbeiten können und arbeiten wollen. Das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum wir die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenlegen werden. Und zwar einheitlich auf eine Höhe, und auch das gilt es auszusprechen, die in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen wird.
Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Der Kanzler akzeptiert nicht mehr, dass Menschen Hilfen in unterschiedliche Höhe bekommen. Und deswegen wird für alle die Hilfe auf das allerunterste Niveau herabgedrückt. Tja, und zwar gilt das wohlgemerkt für Leute, die jetzt schon dank der sozialstaatlichen Armutsverwaltung hinsichtlich ihrer Finanzausstattung in Umstände getunkt worden sind, die den Tatbestand des direkten Armutsniveaus locker erfüllen. Gerade die allerärmsten Schweine in diesem Laden, wo alles auf Geld ausgerichtet ist, die selber mangels Beschäftigung bei einem Unternehmer nicht imstande sind, sich ein Einkommen zu verdienen, und die infolgedessen angewiesen sind auf die Almosenorganisation durch den Sozialstaat. Also gerade diese ärmsten Schweine, wo man vielleicht unbefangenermaßen drauf kommen könnte, die bräuchten am ehesten zusätzliche Zuwendungen, damit sie sich ein bisschen leichter tun in diesem Scheißladen. Nein, die marktwirtschaftliche, sozialstaatliche Logik geht haargenau andersherum. Gerade diese armen Schweine werden in Zeiten mangelnden Wirtschaftswachstums, das sich auswirkt in staatlichen Haushaltsnöten, in solchen Zeiten werden gerade diese armen Schweine nochmal extra bearbeitet. Und siehe da, es stellt sich heraus, bei den paar Kröten, die man denen zukommen lässt, da kann man so manche Kröte noch wegnehmen. Und wenn man die ganzen Kröten, die denen weggenommen worden sind, zusammenzählt, dann kommt man noch auf ganz erkleckliche Beträge, die an solchen Leuten noch gespart werden können, indem man sie per gesetzlichem Beschluss ihnen wegnimmt. Wie viel das sind, die Beträge, die da zusammenkommen, die sind beträchtlich. Die einschlägigen Schätzungen gehen bis in die Höhe von 16 Milliarden Euro auf ein paar Jahre verteilt. Das Finanzministerium, habe ich gelesen, ist in seiner Schätzung ein bisschen vorsichtiger, weil man sowieso auch im Voraus nie genau weiß, was im Kapitalismus hinterher eintritt. Aber auf alle Fälle, Beträge in zweistelliger Milliardenhöhe werden an solchen Leuten eingespart. Sodass die Linie der Verarmung von Leuten, die auf Lohn oder sogenannten Lohnersatz bis hin zur Sozialhilfe zum Leben überhaupt angewiesen sind, ja, diese Linie ist überhaupt exemplarisch für das Programm, was sich laut Kanzler dieser Nation diese Nation gegeben hat, um ihrem wirtschafts- und sozialpolitischen Problem der Wachstumsschwäche beizukommen.
Heinz, du hast eben gesagt, diese armen Schweine. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, wie meinst du das genau? Du möchtest ja, also wie ist das zu verstehen, wenn du sagst, diese armen Schweine?
War das denn irgendwie missverständlich oder nicht rauszufinden? Diese armen Schweine, sage ich deswegen, weil die haben kein Geld zum Leben. Man braucht aber in der Marktwirtschaft Geld zum Leben. Weil alles, was man zum Spachteln braucht, zum Genießen am Ende vielleicht sogar, gehört wem anderen und der rückt das nur gegen Geld heraus. Also sind diejenigen, die kein Geld oder zu wenig Geld haben, von Haus aus angeschmiert, weil sie noch vom Nötigsten, geschweige denn von der Welt der besseren Genüsse ausgeschlossen sind. Und naja, ich habe ja vorhin den Tipp so nebenbei schon mal gegeben. Ob irgendjemand freiwillig mit solchen Leuten tauschen wollte, ich glaube es nicht.
Ja genau, jetzt hast du aber eben angesprochen, die Hauptlinie ist also, dass man an diesen Menschen, die erstens arm sind und weil sie arm sind, auch noch ausgeschlossen sind von der Gesellschaft und von dem Reichtum der Gesellschaft, dass man an diesen Menschen auch noch sparen kann. Das ist das Erste, was wir dem entnehmen.
Ja, und nach der Seite hin sind sie exemplarisch für die sozial- und wirtschaftspolitische Linie überhaupt. Die sagt nämlich, hochinteressant, Deutschland leidet an Wachstumsschwäche. Deutschland, vertreten durch seine politische Monopolgewalt, muss alles dafür tun, damit es diesen Zustand der Wachstumsschwäche überwindet. Die politische Gewalt muss an der Seite der Wachstumsbedingungen ansetzen, um den ganzen Laden noch viel stromlinienförmiger auf die Bedürfnisse des Wachstums zuzuschneiden, als das bislang schon der Fall gewesen ist. Und was fällt uns an der Stelle ein? Uns, einer ganzen Nation, ihrer Elite, ihren Experten, ihren Sachverständigen, was fällt uns ein, um die Wachstumsbedingungen für die Unternehmer besser und günstiger zu gestalten? Uns fällt ein, naja, so manches vom Transrapid, sagen wir mal, bis hin zum Ladenschlussgesetz. Aber vor allen Dingen fällt uns immerzu eines ein. Uns fällt dieses eine ein. Der Lebensstandard, der Lebensunterhalt von all den vielen Leuten, die in diesem Laden auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind, der Lebensunterhalt ist eine schlechte, eine einschränkende Bedingung dafür, dass marktwirtschaftliches Wachstum wieder in Gang kommt. Infolgedessen flächendeckend an allen Ecken und Enden, wo immer Lohn oder Lohnersatz gezahlt wird, muss wegen dem Wachstum, das wieder in die Gänge kommen soll, am Lohn gespart werden. Es ist dies, wie gesagt, eine Selbstauskunft dieses Systems, respektive seiner Verwalter, seiner Anschaffer und seiner Dolmetscher. Es ist gar nicht so, dass sich irgendwelche Linken, womöglich Kommunisten oder so etwas, sich das als üble Nachrede ausgedacht hätten. Und die bräuchte man dann sowieso nicht ernst zu nehmen, weil die sind ja dagegen, also muss man sie nicht ernst nehmen. Nein, bitte sehr. Der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland höchstpersönlich ist der Kronzeuge für diese Linie, die erste und letzte sozialpolitische und wirtschaftspolitische Weisheit der politischen Gewalt in der Marktwirtschaft namens Bundesrepublik Deutschland heißt folgendermaßen: Die Wachstumsschwäche ist nicht etwa dadurch zu beheben, dass der Staat den Unternehmern ins Unternehmen hineinredet oder hineinpfuscht. Nein, da hat er sich gerade betont herauszuhalten. Aber dieser Ohnmacht des Staats gegenüber den Unternehmern entspricht auf der anderen Seite sehr, sehr viel Macht des Staates über alles andere, was es in seinem Laden außer den Unternehmern und Privateigentümern von Fabriken oder Aktien sonst noch gibt. Und all dieses andere muss zurechtgemacht werden. Und dafür kann der Staat gar nicht genug Macht entfalten. Muss zurechtgemacht werden, damit das Wachstum wieder mehr wächst und die Wachstumsschwäche sich in das gewünschte Gegenteil verkehrt. Und wie gesagt, gewissermaßen das Monopol darauf, Heilmittel der Schwäche von Kapitalwachstum zu sein. Darüber belehren uns alle Experten der sozialen Marktwirtschaft. Das Monopol darauf hat der Menschenschlag, der von Lohn, von Einkommen, halt unselbstständiger Arbeit leben muss, die Lohnabhängigen. Das Monopol darauf hat die Mannschaft der Lohnabhängigen, und zwar so herum, dass sie immer billiger werden muss. Das ist die Selbstauskunft dieses Systems.
Im Grunde genommen ist es eine ganz irre Verdrehung, wenn heutzutage gesagt wird, die Sozialkassen sind leer. Dann hat man im Grunde genommen ja mit nichts anderem zu tun, als mit was ganz Verrückten in unserer kapitalistischen Wirtschaft. Der Fortschritt des Produzierens sorgt dafür, dass man immer mehr nützliche Dinge mit immer weniger Leuten herstellen kann. Und das nutzen Unternehmer aus, indem sie immer weniger Leute beschäftigen und denen auch noch weniger zahlen. Mehr Leistung für weniger Geld ist das Prinzip, wie man auf dieser Seite ganz sachgemäß Gewinne macht. Und insgesamt hat also bei leeren Sozialkassen der Staat damit zu tun, dass immer weniger Lohn gezahlt wird. Die Arbeit ist insgesamt zu billig. Die Sozialpolitik ist damit konfrontiert, dass Arbeit insgesamt zu billig ist, zu wenig gezahlt wird für diesen gesellschaftlich notwendigen, weil nationalen Arbeitsaufwand. Und davon kann nicht der Lebensunterhalt aller bezahlt werden. Und was macht die Sozialpolitik?
Ja, zu wenig wofür? Es wird zu wenig bezahlt, sagst du?
Zu wenig gezahlt dafür, als dass die wenigen, die so viele nützliche Dinge herstellen in Unternehmerhand, dass diese wenigen so viel von dem Lohn noch hergeben könnten, als dass alle anderen damit noch mit ernährt, mit durch die Krankheit, durchs Alter, durch die Jugend und so weiter durchgebracht werden. Und was macht die Regierung? Was macht jede C und S oder sonst wie Partei? Sie dreht die Sache um und sagt, Arbeit ist zu teuer. Die armen Unternehmer, was sollen die denn, wenn sie schon Gewinne machen, was können die denn noch bezahlen? Weniger, immer weniger. Weniger bei mehr Reichtum, Produktion und mehr Reichtumsmitteln. Das ist das völlig verrückte und aberwitzige Prinzip unserer Wirtschaft.
Wir haben eben über einen Teil des Sozialstaates gesprochen, nämlich das ist der verstaatlichte Lohn, also die Geldmenge, die den Leuten abgenommen wird, die in Arbeit sind, um damit den ganzen Rest mit durchzufüttern. Den ganzen Rest, das sind die, die gerade nicht arbeiten und deshalb auch kein Geld, also keinen Lohn und kein Geld bekommen. Es gibt noch einen großen Teil, der zum Sozialstaat dazugehört. Das sind nämlich die Rechte, die der Staat den Arbeitern und den Arbeitnehmern, den Lohnabhängigen eingerichtet, eingeräumt hat. Zu diesen Rechten gehört auch sowas wie Versammlungsfreiheit, Tarifverträge. Und da hat sich der Kanzler Schröder auch nochmal in seiner Regierungserklärung grundsätzlich zugeäußert.
In der Praxis, auch das gilt es einmal klar zu machen, in der Praxis gibt es eine Vielzahl erfolgreicher Beispiele auf dem Boden des geltenden Tarifvertragsrechts für solche Öffnungsklauseln. Und diese Erfolge sollte man nicht kleinschreiben. Diese Erfolge haben Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und sie haben die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe verbessert. In den Tarifverträgen muss durch geeignete Regelungen ein entsprechend flexibler Rahmen geschaffen werden. Das ist die Herausforderung für die Tarifpartner und es ist auch ihre Verantwortung. Artikel 9 unseres Grundgesetzes gibt der Tarifautonomie Verfassungsrang. Aber das ist nicht nur ein Recht, das ist auch eine Verpflichtung. Denn Artikel 9 verpflichtet die Tarifparteien zugleich, Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt zu übernehmen. Hier kann und darf niemand Einzelinteressen über die gesamtgesellschaftliche Entwicklung stellen. Ich erwarte also, dass sich die Tarifparteien entlang dessen, was es bereits gibt, aber in weit größerem Umfang auf betriebliche Bündnisse einigen, so wie das in vielen Branchen bereits der Fall ist. Geschieht das nicht, meine Damen und Herren, wird der Gesetzgeber zu handeln haben.
Der Gesetzgeber, das ist ja der Bundeskanzler bzw. die Bundesregierung bzw. das Parlament, erwartet also von den Tarifparteien etwas. Was erwartet er denn von denen?
Ja, das weiß jeder Mensch, auch wenn es hier nur in diesen schönfärberischen Sprachregelungen, die herkommt, von wegen flexibel müssen die Tarifverträge unbedingt werden. Was damit gemeint ist, ist so sonnenklar und wird auch ansonsten trotz schönfärberischer Sprachregelungen nicht verhehlt, was es der Sache nach ist. Der Sache nach ist es, das Lohnniveau am Standort Deutschland ist zu hoch, muss schleunigst abgesenkt werden. Tarifverträge regeln bekanntlich die Einkommenshöhe von den regulär Beschäftigten. Vorhin hatten wir bei den Empfängern von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe das Prinzip schon mal durchgegangen. Das Prinzip war, den Leuten Geld wegzunehmen. Bei den Arbeitslosengeld und Sozialhilfeempfängern handelt es sich gewissermaßen um das eine Extrem der Gesellschaft, das zur sozialen Marktwirtschaft immer dazugehört, nämlich diejenigen, die aus der Konkurrenz um die Arbeitsplätze bereits ausgeschieden sind, denen wird etwas weggenommen. Und wie der Kanzler an anderer Stelle übrigens ganz stolz noch betont, das Wegnehmen wird auch noch verbunden damit, dass es als eine Peitsche eingesetzt wird, um dem angeblich fehlenden Arbeitswillen solcher Leute Beine zu machen. Tarifverträge gelten für die normal Beschäftigten in den bislang jedenfalls als normal geltenden Arbeitsbeziehungen, sind also gewissermaßen das andere Extrem zu den Sozialhilfeempfängern. Das Prinzip ist beide Mal das gleiche. Vorhin haben wir hier einen Ausschnitt eingespielt aus dem Buch von Decker und Hecker mit dem Titel Das Proletariat. Da hatte der Co-Autor Decker darauf hingewiesen, der Lohn ist das negative Prinzip in der Marktwirtschaft. Eine drastische Bestätigung dafür liegt vor vom Kanzler selber. Und bitte sehr, auch hier kann ich wieder darauf aufmerksam machen, mir als einem Kritiker dieser Marktwirtschaft tut der Kanzler gewissermaßen den Gefallen. Er weist darauf hin, dass es nach seinen Maßstäben und nach den Maßstäben seines Gemeinwesens gar nicht anders geht, als die Leute zu verarmen, ihnen Lebensunterhalt wegzunehmen, ihnen den Lebensstandard streitig zu machen. Er weist da sogar ausdrücklich auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hin. Na bitte sehr, da kann ich mich nur anschließen und sagen, alles, was in der sozialen Marktwirtschaft, Marke Bundesrepublik, gut und teuer ist, beteuert, es ist nötig, die Leute, die vom Lohn leben, schlechter zu stellen. Und ein letztes Schmankerl. Der Kanzler stellt erst einmal seine Hoffnung heraus. Die Tarifparteien werden vernünftig genug sein, aufgrund des Kanzlerappells die Flexibilität von Tarifverträgen einzuführen, die der Kanzler bislang vermisst. Dabei ist auch wieder so klar wie nur was, Flexibilisierung von Tarifverträgen. Ja, das heißt doch, und das weiß jedermann, der davon redet, das heißt doch todsicher nicht, die Gewerkschaften sind so flexibel, um bessere Löhne auszuhandeln. Nein, jedermann weiß, das ist eine Umschreibung für Betriebe, denen es wirtschaftlich schlechter geht. Die sollen die tarifliche Befugnis bekommen, schlechtere Löhne zu zahlen. Und wenn man sich gerade in einer Wirtschaftskrise befindet, wo es so ziemlich allen Betrieben wirtschaftlich schlecht geht, dann ist die Ausnahme, das schlechte Bezahlen von Löhnen, ab sofort die tarifvertragliche Regelung. Jetzt ist der Kanzler sogar noch umsichtig genug zu sagen, dass wenn ihn seine Hoffnung trügen sollte, dass die Tarifparteien, die Tarifvertragsparteien aus eigener Vernunft heraus die Schlechterstellung der abhängig Beschäftigten vornehmen, dann, sagt er klar und deutlich und unmissverständlich, wird das Gewaltmonopol der Bundesrepublik Deutschland, dem zurzeit der Sozialdemokrat Schröder vorsitzt, seine Gewalthabe dazu einsetzen, um als gesetzliche Vorschrift zu installieren, tja, was? Über den Umweg flexibler Tarifverträge, das Schlechterstellen von Leuten, die auf Lohn zum Leben angewiesen sind. Eine klarere Mitteilung kann ich mir fast nicht mehr vorstellen. Zu diesem System gehört es nach seiner eigenen Auskunft, dass der Konsum der allermeisten Leute unverträglich ist mit dem Wirtschaftszweck dieses Ladens. Das sollte man sich hinter die Ohren schreiben.
Der eigentlich, gerade weil die Tarifvertragsparteien angesprochen sind, also in diesem Fall die Gewerkschaften, muss man sich ja eines klar machen. Die ganze Bundestagsdebatte, aber auch die ganze übrige bisherige Debatte zwischen den Parteien der Bundesrepublik Deutschland geht um einen Punkt. Gegen die Gewerkschaft muss man in jedem Fall vorgehen. Sie ist der Inbegriff der Verkrustungen überhaupt mit ihren Tarifverträgen. Man braucht nur einen Moment, sich daran zu erinnern. Vor 100 und einigen Jahren wurden Gewerkschaften einmal gegründet, weil offensichtlich war, der Lebensunterhalt der Leute, die abhängig beschäftigt sind, geht vor die Hunde, leidet, gibt Schädigungen für die, die die Arbeit leisten, wenn sie sich nicht wehren, ist unvereinbar mit dem Interesse, das ihnen von Staats wegen auferlegt wird, nämlich nützlich zu sein für Unternehmer. Heutzutage gibt es eine Richtung, in die Gewerkschaften überhaupt denken dürfen. Sie haben einmal gewisse Mindeststandards in Tarifverträgen ausgehandelt. Die haben sowieso noch nie viel getaugt, weil das kann man an dem Lebensstandard und den Lebensumständen der Leute ganz gut studieren. Das soll weg als die Verkrustung, und den Gewerkschaften wird zugemutet, angekündigt, und es gibt ja auch in ihnen genügend breite Betriebsräte. Macht doch Bündnisse für Arbeit, löst diese ganzen Systeme auf. Das, was ihr kriegt, ist Mitbestimmung, aber Mitbestimmung bei nichts anderem als überhaupt der vollständigen Auflösung von irgendwelchen Schranken für die Benutzung eurer Mitglieder.
Der Kanzler fordert also von der Wirtschaft beziehungsweise von den beiden Tarifparteien, dass der Zugriff derjenigen, die arbeiten lassen, auf diejenigen, die für sie dann arbeiten, noch ein bisschen umfangreicher, noch ein bisschen ausgedehnter und noch mit weniger Schranken versehen passieren soll. Jetzt sagt der Kanzler auch in seiner Rede, da hat der Heinz eben drauf angesprochen, er verlangt eigentlich eine Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt, und da möchte er jetzt, dass niemand sein Einzelinteresse über die gesamtgesellschaftliche Entwicklung stellt. Hat man sich das jetzt so vorzustellen, der Kapitalist soll auf jeden Fall die gesamte Nation im Auge behalten, oder was meint der Kanzler hier mit Einzelinteresse?
Er meint offensichtlich Folgendes: die Einkommensquelle Kapital, Privatbesitz an so viel Geld, dass man es anlegen kann. In Fabriken, in Grund und Boden, in Aktien, in Staatsanleihen oder was auch immer. Diese besondere Einkommensquelle, eine unter manchen anderen im System der Marktwirtschaft, diese einzelne Einkommensquelle ist mehr als bloß eine Einkommensquelle unter anderen. Sie ist gewissermaßen in dem Sinne die allgemeine Einkommensquelle dieser Gesellschaft als alle anderen, die es sonst noch geben mag. Vom Ich-AGler über den regulär Beschäftigten bis hin zum selbstständigen Hausarzt oder was weiß ich. All diese anderen Einkommensquellen sind in ihrer Leistungsfähigkeit, in dem, was sie hergeben, abhängig davon, ob das Wachstum des Geldreichtums der Einkommensquelle Kapital klappt oder nicht klappt. Das kann von Haus aus gar nicht die Leistung dieser Einkommensquelle selber sein, sich als die allgemeine im Staat darzustellen, von der alle anderen abhängig sind. Nein, das kann nur die allgemeine Macht dieser Gesellschaft selber geboten haben, dass es so ist. Die Staatsmacht, Marke Bundesrepublik Deutschland, ist zu dem Befund gekommen, ihre eigene ökonomische Daseinsweise, die Mittel ihrer Macht, daheim und nach auswärts. Sollen davon abhängen, dass daheim die Wirtschaftsordnung des Privateigentums herrscht. Also der Staat selber, die Agentur des Allgemeinwohls, die gerade nicht zusammenfällt mit irgendwelchen Kapitalisten oder Unternehmern. Der Staat selber steht auf dem Standpunkt, der Reichtum der Gesellschaft soll identisch sein mit dem Wachstum der besonderen Einnahmequelle Privateigentum an Kapital, und alles andere, was es an Einkommen sonst noch gibt, soll funktionell zugeordnet sein, das heißt aber auch abhängig sein vom Funktionieren des Wachstums. Das ist eine insofern wichtige Feststellung, als die Fortsetzung davon erklärt dummerweise auch, warum die vielen abhängig Beschäftigten zu ihrer angekündigten und längst auch schon praktizierten und durchgeführten Schlechterstellung sich ihrerseits noch positiv stellen. Es ist tatsächlich in diesem Laden so eingerichtet, dass das allgemeine Wohl, das die Staatsgewalt verkörpert, organisiert und betreut, zusammenfällt mit dem Florieren der Einkommensquelle Kapitalbesitz und dass alle anderen Einkommensbezieher vom Florieren dieser Quelle praktisch abhängig gemacht worden sind. Damit ist es immer noch ein Fehler zu meinen, als Abhängiger müsste man dann Verzicht üben, und der eigene Verzicht wäre gewissermaßen die einzige Dienstleistung, die man an sich selber tun kann. Das ist und bleibt ein Fehler, so zu denken. Das sieht man ja daran, dass es am hinterher schlechter geht. Andererseits wollte ich jetzt darauf hingewiesen haben, worauf dieser Fehler von abhängig Beschäftigten beruht. Er beruht darauf, dass der Staat es so eingerichtet hat, dass es eine praktische Wahrheit ist, dass alle anderen vom Wachstum des Kapitals abhängig sind. Aber sie sind es ja nur deswegen, weil der Staat es so eingerichtet hat.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 Megahertz, 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich. Mit mir im Studio hier sitzen Heinz Scholler und Andreas Locke, und wir unterhalten uns über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers Schröders und was er damit den Leuten hier an Umbau und damit an Verarmung zumuten will. Jetzt haben wir verschiedene Themen schon angesprochen. Eines, das der Kanzler auf jeden Fall, also auf keinen Fall auslassen will, das ist das Thema Gesundheit. Und bei dem Thema Gesundheit, so viel wird bisher klar sein, wird es auf jeden Fall um Kostendämpfung gehen und darauf ankommen, dass die Menschen wieder mal billiger werden.
Wir haben nicht nur Einnahmeverluste aufgrund hoher Arbeitslosigkeit. Der medizinische Fortschritt, der ja an sich erfreulich ist, wird die Kosten im Gesundheitssektor weiter nach oben treiben. Zudem steigt die Zahl der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter an, die im Durchschnitt weniger einzahlen, das kann auch nicht anders sein, aber weitaus mehr Leistungen in Anspruch nehmen. Zur Erneuerung des Gesundheitswesens brauchen wir aber einschneidende Kurskorrektur.
Ja, das ist schon eine Bemerkung des Kanzlers, wenn er sagt, medizinischer Fortschritt an sich ja erfreulich, aber so teuer. Einerseits kann man ganz klar sagen, jeder, der Lohnarbeiten gehen muss, abhängig beschäftigt ist, der merkt, Lohnarbeit ist nicht gesund. Die Anpassungsfähigkeit, die man da bringen muss, effektiver, schneller arbeiten, so viel und so lange wie möglich, das zehrt die Kräfte einfach durch den Einsatz auf. Und man merkt, Lohnarbeit ist im Grunde genommen auch Verschleiß der eigenen Gesundheit. Man verkauft stückweise seine Gesundheit und dabei hat man nur eine einzige Physis. Und jetzt kommt dieser Kanzler daher und sagt, Einnahmeverluste und so weiter in der Krankenkasse. Schön, dass die Leute so lange leben, aber so stellt er sich einerseits zu der Tatsache, dass es Krankheit in dieser Gesellschaft ständig gibt und nicht weniger wird. Sehr seltsam. Er sagt, dafür wurde einmal eine Krankenkasse eingerichtet. Und jetzt stellt er das ganze Prinzip dieser Krankenkasse in gewisser Weise auf den Kopf. Er sagt, ursprünglich eingerichtet wurde die gesetzliche Krankenkasse, damit Leute, die eigentlich zu arm sind, trotzdem für die Betätigung ihrer einzigen Erwerbsquelle arbeiten zu gehen, Lohnarbeit zu verrichten, in Schuss gehalten werden. Und jetzt kommt er her und sagt, da ist natürlich ein schönes, ein ganzer gesellschaftlicher Bereich an Geschäft draus geworden. Ärzte, Pharmaindustrie, sie alle verdienen daran, dass man die Leute irgendwie so lange wieder zurechtflickt, ihnen Pillen gibt, bis sie irgendwie die Folgen und Symptome ihrer Krankheiten irgendwie aushalten. Und jetzt sagt er nicht etwa dieses Geschäft, das wäre alles nichts, sondern umgekehrt, ein Umdenken in andere Richtung reißt ein. Die Krankenkassen, die dürfen nicht so viel mehr zahlen. Das Geschäft muss aber gleich bleiben. Ja, wie machen wir denn das? Dann müssen die Leute einfach zuzahlen. Dann müssen sie vom Netto sehen, wie sie damit zurechtkommen. Das Problem heißt also, wenn für all das, was wir vom Brutto abziehen, wir nicht mehr so viel die Unternehmer belasten wollen, dann zahlt's doch einfach vom Netto. Naja, und dann merkt man, damit kann nicht jeder alles bezahlen. Und dann kriegt man von diesen Kanzlern und ähnlichen Leuten ganz neue Einsichten präsentiert. Es sei ja auch gar nicht nötig, alles, was man so braucht, um wieder halbwegs auf den Damm zu kommen. Wenn man sich's nicht leisten kann, ist es mit einmal nicht mehr nötig. Wer nicht genug Geld hat, das ist das Prinzip dieser Gesellschaft, der kann sich nicht mehr das kaufen, was er für eine vollständige Reparatur seiner Physis vielleicht brauchen könnte. Es wird einfach klar gemacht, die Qualität der Gesundheitsversorgung ist eine Frage der Zahlungsfähigkeit. Und die hat der Mensch privat zu organisieren. Und so kommt auch mitten in dieser Gesellschaft der Klassengedanke hervorragend zur Geltung. Man kann sich eben nur so viel leisten, wie man Geld hat. Auch an Gesundheitsleistungen. Klar, Herr Kanzler.
Bei all den Sparmaßnahmen, die der Kanzler vorschlägt, Sparmaßnahmen an den Menschen, der Heinz hat mal gesagt, möglicherweise belaufen die sich auf eine zweistellige Milliardensumme. Allein bei denen, die nicht in Arbeit sind, hat das, glaube ich, noch gar nicht ausgerechnet. Da wird es in mehreren Beträgen dann zusammengezählt. Bei all diesen Sparmaßnahmen, die er mit uns vorhat, mit den normalsterblichen Menschen, die abhängig, lohnabhängig beschäftigt sind, die also für ein Geld arbeiten. Bei all diesen Sparmaßnahmen könnte man doch auf den Gedanken kommen, ja, unterwehrt sich keiner. Gibt es dann sowas gar nicht mehr wie Klassenkampf? Ist das Thema nicht mehr in Mode? Oder ist das, oder schießt sich da jetzt an dem vorbei, was da jetzt eigentlich angesagt ist?
Zitier doch mal den Kanzler zu dieser Frage.
Ich sage es so, wir Deutsche können stolz sein auf die Kraft unserer Wirtschaft, wir können stolz sein auf die Leistung unserer Menschen, auf die Stärke unserer Nation, auch auf die sozialen Traditionen unseres Landes. Wir haben alles, um eine gute Zukunft für unsere Kinder zu schaffen, wenn alle mitmachen und wenn alle zusammenstehen, meine Damen und Herren, dann werden wir das Ziel erreichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sage es so, wir Deutsche können stolz sein auf die Kraft unserer Wirtschaft, wir können stolz sein auf die Leistung unserer Menschen, auf die Stärke unserer Nation, auch auf die sozialen Traditionen unseres Landes. Wir haben alles, um eine gute Zukunft für unsere Kinder zu schaffen, wenn alle mitmachen und wenn alle zusammenstehen, meine Damen und Herren, dann werden wir das Ziel erreichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich darf noch ergänzen den vorherigen Satz von Kanzler Schröder. Da sagte er, ich bin entschlossen, nicht mehr zuzulassen, dass Probleme auf die lange Bank geschoben werden, weil sie kaum überwindbar erscheinen. Ich will nicht hinnehmen, dass Lösungen an Einzelinteressen scheitern, weil die Kraft zur Gemeinsamkeit nicht vorhanden ist. Zitat Kanzler, Ende. Ja, erstmal wieder eine Selbstauskunft des Systems. Ganz offensichtlich spricht der Kanzler, wenn er die Deutschen anspricht, die stolz sein können auf ihren Laden, an in ihrer Eigenschaft als Nationalisten, also als solche, hoffe ich vorhin klar gemacht zu haben, denen der Fehler ganz geläufig und selbstverständlich ist, aus ihrer faktischen Abhängigkeit vom Wachstum des Kapitals den Schluss zu ziehen, dass sie nur dann auf einen grünen Zweig kommen können, wenn sie zu Lasten ihres eigenen Einkommens und Lebensstandards sich den Ansprüchen des Wachstums immer gemäßer machen. Und der Staat leistet ihnen Entscheidungshilfe, indem er das nämlich keinem mit seinem freien Willen überlässt, ob er das mag oder nicht mag, sondern Kraft seiner Gesetzeshoheit und speziell Kraft seines Sozialstaates, der das alles sowieso institutionell und materiell organisiert, was mit dem Lohn zu tun hat. Also Kraft seiner eigenen Hoheit kommt der Staat daher und organisiert das, was er für nötig hält, Einschränkungen des Lebensstandards zugunsten des Wachstums, gleich selber. So, jetzt ist eines noch hochinteressant, gerade weil du diese Sache mit dem Klassenkampf da angetippt hast. Ich finde das hochinteressant, nicht nur, wie der Kanzler das offensiv als das Interesse der Nation vertritt, dass die meisten ihrer Insassen ärmer werden, sondern auch, dass eine ganze komplette bundesdeutsche Öffentlichkeit von den Konkurrenzparteien bis hin zu Funk und Fernsehen und bis hin zu manchem Stammtisch, dass also eine komplette bundesdeutsche Öffentlichkeit genau das, was der Kanzler ankündigt als sein Programm, von ihm verlangt hat. Und dass es nach dieser großen Rede, wie es immer geheißen hat, auch jede Menge von Leuten gibt, die eine Kritik daran haben, aber eine Kritik, die ausschließlich sich darauf bezieht, der Kanzler hätte da zu wenig geboten und er wäre vielleicht nicht die passende Figur an der Spitze des Staates, um das anstehende Verarmungsprogramm durchzuziehen. Die Öffentlichkeit verbindet das außerdem noch, auch das finde ich sehr bemerkenswert, mit dem Antrag, man möge gewissermaßen eine verflossene Periode in der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, der sogenannten Bonner Republik, auch endgültig in den Orkus schicken, gewissermaßen auf den Misthaufen der Geschichte. Diese Leute sagen, die sogenannte Konsensdemokratie der Bonner Republik mit ihrem sogenannten rheinischen Kapitalismus, die ist heute total kontraproduktiv. Die gehört sich abgeschafft. Tja, Leute, überlegt euch das bitte schön mal. Scheiß Konsensdemokratie, sagen die Veranstalter der öffentlichen Meinung und wollen damit ungefähr so etwas gesagt haben. Sie breiten ein Gemälde der sozialen Marktwirtschaft der verflossenen Bundesrepublik aus, tun so, als wäre das so etwas Ähnliches wie ein Klassenkompromiss zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern gewesen, wo die einen ein bisschen was abgegeben haben, damit die anderen zufrieden sind und Stille halten. Ganz davon abgesehen, dass ich dieses Gemälde für reichlich unglaubwürdig halte und ich habe immerhin als Zeitgenosse den größten Teil der Geschichte der alten Bundesrepublik bewusst mitgemacht. Aber ganz davon abgesehen, tun wir mal so, als wäre da was Wahres dran. Dann kommen die jetzt daher, die öffentlichen Meinungsmacher, mit dem Kanzler an der Spitze und sagen, Schluss mit diesem scheiß Konsens. Das kann sich die Berliner Republik mit ihrer Standortkonkurrenz heutzutage einfach nicht mehr leisten, dass einerseits die abhängig Beschäftigten ein bisschen was zufriedenstellend zum Lebensunterhalt abkriegen. Und zweitens, dass das alles im sozialen und gesellschaftlichen und politischen Konsens abgewickelt wird. Da wird doch allen Ernstes beantragt, kompromisslos soll das Wachstumsinteresse der Unternehmer durchgesetzt werden. Dieses Privatinteresse der Unternehmer, das dank politischem Beschluss zum praktischen Allgemeininteresse aufgewertet worden ist, von dem alle anderen Interessen zu ihren Lasten dummerweise abhängig sind. Da wird heutzutage beantragt, die Politik an erster Stelle möge sich kompromisslos und rücksichtslos über das soziale Interesse von Lohnempfängern hinwegsetzen, das Interesse an mehr Wachstum auf Kosten von Lebensstandard gewissermaßen militant durchsetzen, und das wäre das eigentliche Erfolgsrezept von diesem Laden Marke Bundesrepublik. Das nenne ich, von oben wird der Klassenkampf erstens propagiert und zweitens praktiziert. Das ist die Selbstauskunft des Systems, und da meine ich, sollten sich die abhängig Beschäftigten erstens das mal zur Kenntnis nehmen, zweitens sich Illusionen abschminken und drittens ungefähr mal folgender Überlegung nahe treten. Ich sehe, wenn die Dinge so stehen, wenn der Klassenkampf von oben die Kultur der Berliner Republik bestimmen soll, dann sehe ich auf Dauer nur zwei Konsequenzen. Entweder oder. Entweder die Leute, die vom Lohn leben müssen, die sonst nichts haben, die gewöhnen sich ihre Bedürfnisse ab und kosten am Schluss nichts mehr. Oder sie gewöhnen umgekehrt den Propagandisten und Nutznießern des Wachstums deren unverschämte Anspruchshaltung ab, dass die Leute immer ärmer werden sollen. Das, meine ich, muss man sich überlegen.